Ja, wir feiern heute einen sehr besonderen Feiertag. Es ist ein Feiertag, wo ich immer wieder aufs Kreuz schaue und mir denke, Herr, warum tust du das? Warum tust du das für mich? Musste das denn so sein? Ging es nicht auch irgendwie anders? Es scheint der traurige Höhepunkt zu sein einer krassen Geschichte. Während meinem Studium, ich bin meistens mit dem Zug zur Bibelschule gefahren, und wie so ist mit der Deutschen Bahn, sie tut das, was sie am besten kann, nicht fahren, saß ich einmal mit einem älteren Herrn zusammen und habe mich mit ihm unterhalten. Er war Jurist in Stuttgart und wir haben uns unterhalten über das, was wir so tun, und irgendwann fragte er mich höflicherweise auch, was ich denn so tue, und gesagt, ja, ich besuche eine Bibelschule, ich studiere Theologie und möchte Pastor werden. Und dann fragt er mich, dann sind Sie also religiös? Und dann sage ich ganz entschieden zurück zu ihm, nein, ich bin nicht religiös. Und habe ihn dann in der Folge erklärt, weil er mich so dumm angeguckt hat, warum ich nicht religiös bin. Und das möchte ich euch heute auch erklären und euch zeigen, warum der Karfreitag uns zeigt, warum wir nicht religiös sind. Was Gott getan hat, damit wir keine Religion ausüben müssen, sondern dass das, was wir an Jesus haben, was wir am christlichen Glauben haben, viel tiefer geht als nur Religion. Der Religion, da geht es ja darum, dass der Mensch versucht, sich bei Gott irgendwie etwas zu erarbeiten, sich irgendwie gut darzustellen. Und es ist eigentlich egal, wo man hinkommt, selbst im tiefsten Dschungel in Südamerika oder Papua-Neuguinea, egal wo man hinkommt, wenn da Menschen sind, die noch nie was von Gott gehört haben, sie haben meistens irgendeinen Gott, irgendeinen Gegenstand, den sie anbeten, dem sie etwas opfern und sich erhoffen, dass dieses Etwas ihnen dann etwas Gutes tut. Dass sie bewahrt werden vor Tod, vor Krieg, dass sie eine gute Ernte bekommen. Sie versuchen, sich diesen Segen irgendwie zu erarbeiten. Und das liegt in der Natur des Menschen. Ich glaube, das kennen wir auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, dass wir immer wieder diese Züge in uns spüren. Wir versuchen, Gott zu gefallen. Wir versuchen, seine Gunst zu erarbeiten. Auch in der Bibel finden wir solche Rituale. Auch dort lernen wir das kennen, dass es Menschen gibt, die versuchen, die Gunst bei Gott zu erarbeiten. Die Israeliten, da lesen wir es ganz, ganz ausführlich in den Mosebüchern, wie sie alles dran setzen, Gott zu gefallen. Gott hat ihnen Gebote gegeben, die sie einhalten sollen. Er hat ihnen Gebote gegeben, ja, anhand dessen sie opfern sollen, damit sie irgendwie Gott gefallen können. Allerdings, und dieses Geheimnis, das schließt sich dann im Neuen Testament sehr deutlich auf, hat Gott diese Gebote nicht dafür gegeben, dass das Volk irgendwie eine Gunst erarbeitet. Nein, er möchte etwas ganz anderes damit vermitteln. Die Opfer, die uns im Alten Testament beschrieben werden, sie erzählen uns eigentlich die Geschichte von Karfreitag, von dem, was Jesus viele Jahrtausende später selber getan hat für die Menschen, für sein Volk und für uns, die wir heute leben. Das alles war eine Vorschattung auf das, was eines Tages kommt. Deshalb ist der Text, den wir gleich zusammen lesen werden, ja, sehr aktuell. Er hat etwas mit uns heute zu tun. Es ist ein Gesetzestext aus dem Alten Testament. Und es sind Texte, die wir eigentlich ja nicht gerne anrühren. Wahrscheinlich ist dieser Teil in der Bibel bei dir noch niegelnagelneu, auch wenn deine Bibel schon 50 Jahre alt ist, weil wir da nie rangehen. Wir trauen uns nicht heran. Das hat mit uns irgendwie auf den ersten Blick nichts mit uns zu tun. Der Text ist ja auch an eine Kultur gerichtet, die so anders ist wie unsere. Doch wir möchten uns den Text heute anschauen und dadurch eine ganz neue Perspektive auf den Karfreitag bekommen. Die Passion Jesu oder allgemein das Leben Jesu, das ist ja wie so ein Diamant. Der funkelt von allen verschiedenen Seiten. Auf der einen Seite, das sehen wir in den Evangelien, was Jesus erlebt hat, was er getan hat. Dann gibt es da eine andere Seite, die auch gut poliert ist. Es sind vielleicht die Propheten, wie sie Voraussagungen auf Jesu Leben machen. Dann gibt es die Psalmen, die auch etwas ganz Neues von Jesus erzählen. Und heute schauen wir uns einen Gesetzestext an, der auch an diesem Diamanten drinsteckt, aber noch nicht so gut poliert ist. Und den wollen wir heute ein bisschen polieren, ein bisschen abschleifen, dass wir am Ende nochmal ein ganz neues Bild auf den Tod Jesu bekommen. Nicht ohne Grund ist nämlich das Gesetz auch Teil des Wortes Gottes. Er hat nicht im Neuen Testament irgendwann gesagt, ja, und an die neue Gemeinde, die ich jetzt gründe, also dritte Mose könnte auslassen, brauchen wir nicht mehr. Für euch zählt nur noch Neues Testament. Nein, er hat uns auch das Alte Testament gegeben, er hat uns die Gesetze gegeben, die auch Teil unserer Bibel sind. Wir befinden uns heute im dritten Buch Mose, Kapitel 16. Habe ich jetzt was ausgeschaltet? Dritte Mose, Kapitel 16. Die Israeliten, sie nannten dieses Fest, das wir hier beschrieben bekommen, auch Yom Kippur. Der große Versöhnungstag. Yom Kippur ist neben dem Passafest das zentrale Fest der Juden. Das ist ein Höhepunkt im Kirchenjahr der Juden, wo sie ja nochmal ganz besonders an Gott denken und ihr eigenes Leben überprüfen und wo sie Vergebung der Sünden bekommen. Einmal im Jahr findet dieses Fest statt, meistens zu Ende September, Anfang Oktober wird dieses Fest gefeiert und wird auch heute noch gefeiert. Der ein oder andere von euch kann sich vielleicht daran erinnern, was am 9. Oktober 2019 passiert ist. In Halle an der Saale hat ein Attentäter versucht, die Synagoge zu stürmen und dort Juden umzubringen. Es ist ihm Gott sei Dank nicht gelungen. Dafür mussten zwei andere unschuldige Menschen sterben. Aber er wollte die Juden damals an ihrem großen Versöhnungstag, an Yom Kippur, töten. Das haben sie gerade jetzt zu dem Moment dort in der Synagoge gefeiert. Das sieht ein bisschen anders aus wie das, was wir gleich lesen werden. Heute besteht der Tag meistens nur aus Fasten und Gebet, nicht mehr aus Opfer. Und doch hat das Fest eine tiefe Bedeutung. Denn Yom Kippur beschreibt uns, was Jesus tut. Es beschreibt uns, welche Stationen er durchgangen ist, um uns zu erlösen, um uns rein zu waschen. Es wird klargestellt, dass wir Jesus brauchen, der uns reinwischt. Als Mensch können wir nicht einfach vor Gott treten. Wir haben keinen Zugang zu Gott. Wir schaffen es nicht. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, der Sünde nicht einfach akzeptieren kann, der aber alles dran setzt, dass wir sie loswerden, dass wir Vergebung bekommen und gerecht vor ihm stehen dürfen. Wenn der Mensch mit seiner Schuld einfach vor Gott treten würde, würde er vergehen. Er müsste sterben, weil Gott Ungerechtigkeit strafen muss. Ein paar Kapitel vor diesem Kapitel 16, Kapitel 10, wird uns das auch sehr drastisch vor Augen passiert, was passiert, wenn der Mensch mit Schuld vor Gott tritt. Dort lernen wir Nadab und Abihu kennen, das waren zwei Priester, die hier auch gleich im Vers 1 genannt werden. Sie treten in die Stiftshütte hinein vor Gott mit einem fremden Feuer, ohne sich vorbereitet zu haben. Sie treten praktisch mit ihrer Schuld vor Gott und gehen genau in dem Moment in Flammen auf. Sie sterben auf der Stelle, weil sie nicht gerettet waren, weil sie nicht heilig genug waren. Das passiert, wenn der Mensch unvorbereitet vor Gott tritt. Aber Gott bleibt da nicht stehen. Er zeigt den Menschen jetzt einen Weg auf. Wie kann der Mensch trotzdem vor Gott bestehen? Wie kann der Mensch gerettet werden? Und da steigen wir in den Text ein. Schauen uns den ersten Punkt an, für dich gereinigt. Und schauen uns an, was Jesus für uns tut. Wir lesen die Verse aus 3. Mose 16, die Verse 1 bis 6. 3. Mose 16, 1 bis 6. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn hintraten und starben. Und der Herr sprach zu Mose, Rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu aller Zeit in das Heiligtum eingehe, innerhalb des Vorhangs, vor den Deckel, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe, denn ich erscheine in der Wolke über dem Deckel. Auf dieser Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem jungen Stier zum Sündopfer und einem Widder zum Brandopfer. Er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen, und Beinkleider aus Leinen sollen auf seinem Fleisch sein. Und mit einem Gürtel aus Leinen soll er sich umgürten und sich einen Kopfbund aus Leinen umbinden. Das sind heilige Kleider. Und er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie anziehen. Und von der Gemeinde der Kinder Israel soll er 2 Ziegenböcke nehmen zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer. Und Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herzubringen und Sühnung tun für sich und für sein Haus. Soweit der Text, wir gucken ihn uns gleich noch weiter an. Stell dir vor, du hast von deinem Opa etwas ganz Besonderes vererbt bekommen. Es gibt es zwar nicht, aber stell dir vor, du hättest eine goldene Handgranate bekommen. So aus dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie hat sie es noch überlebt und die bekommst du vererbt. Wie gehst du mit so etwas um? Sind wir darauf stolz? Zeigen wir das allen und guck mal hier eine Handgranate aus Gold? Oder packen wir sie lieber weg, weil es besteht ja die Gefahr, dass sie in die Luft fliegt und ja, uns etwas antut. Wie gehen wir mit so einem wertvollen, aber gefährlichen Ding um? So ging es den Israeliten hier in der Stiftshütte. Da war diese Bundeslade besonders wertvoll, besonders heilig, aber mit ganz schön viel Sprengstoff. Ich habe gerade von Nadab und Abihu erzählt, die das nicht überlebt haben. Was macht diese Bundeslade so speziell? Die Bundeslade ist der heiligste Gegenstand in der Stiftshütte. Dort begegnet Gott dem Volk. Was war in dieser Bundeslade drin? In dieser Bundeslade waren die Gebote Gottes hineingelegt worden. Als Gott den Israeliten diese 10 Gebote gibt, da schreibt er in 2. Mose 25, Vers 16, in die Lade aber lege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Gott spricht von einem Zeugnis, wenn er von den 10 Geboten spricht. Er will damit sagen, die 10 Gebote, sie erzählen euch, wer ich bin. Sie erzählen euch, wer Gott ist. Sie erzählen euch, was es bedeutet, heilig zu sein. Wir lesen die Gebote ja so, die Jungs haben sie gerade erst durchgenommen im GGK, wir lesen sie so, was wir tun müssen. Dabei war Gottes Ursprungsgedanke ein ganz anderer. Sie erzählen uns, wer Gott ist. Gott ist es, der uns das Leben schenkt, der das Leben erhält. Er ist ein Gott, der uns die Treue hält, der die Ehe mit uns nicht bricht, sondern uns durchtragen möchte im Leben, der uns gerne vergibt, zu dem wir jederzeit kommen dürfen. Er ist ein Gott, der segnet. Deshalb müssen wir nicht töten, deshalb sollen wir mit Worten und mit Taten unserem Partner treu sein. Deshalb brauchen wir niemanden etwas wegnehmen, denn wir wissen, wir sind von Gott gesegnet. Deshalb müssen wir dem Nächsten nichts begehren, etwas von ihm verlangen, neidisch sein, weil wir wissen, Gott ist es, der uns segnet. Gleichzeitig aber zeigen die Gebote uns aber auch, dass wir so anders sind wie Gott. Wir sind ungerecht, wir sind eben nicht wie Gott und passen deshalb nicht zu ihm. Da ist eine große Kluft zwischen uns und Gott. Der Mensch schafft es nicht, die Maßstäbe Gottes einzuhalten. Letzter Zeit, da war ja der König Charles und seine Königsfamilie immer wieder mal in den Medien. Gerade sein Sohn, der Harry mit der Meghan, ja, die sorgen ja manchmal so für ein bisschen Wind da im Palast. Stell dir vor, du wärst jetzt beim König Charles eingeladen auf einem Staatsbankett. Du darfst mit ihm ein Fest feiern. Jetzt kommst du dort an mit einem Blaumann, mit einem Anzug. Gerade noch von der Baustelle kommst du oder kommst mit einer dreckigen Schürze aus der Küche dort an und möchtest jetzt so in diesem Anzug an diesem Fest teilnehmen. Ich glaube nicht, dass du hineingelassen wirst. Denn auf solchen royalen Festlichkeiten, da gibt es einen Dresscode. Den muss man einhalten. Da reicht es dann auch nicht, wenn man Bauarbeiter-Gucci trägt, Engelbert Strauß, und so irgendwie auf dem Fest auftritt. Vor ein paar Jahren wurde der König Charles gekrönt. Und weiß nicht, ob ihr es mitverfolgt habt, es sind teilweise auch Rockmusiker dorthin gekommen, die normalerweise Lederkutten tragen. Aber selbst an diesem Tag sind sie im feinsten Zwirn aufgetreten, im schönen Smoking. Wir können nicht einfach so dort ankommen. Und ähnlich verhält sich das auch hier mit der Bundeslade und den 10 Geboten. Die Bundeslade, sie zeigt uns auf, was es bedeutet, heilig zu sein, gerecht zu sein. Sie zeigt uns die Maßstäbe Gottes. Sie zeigt uns den Dresscode Gottes. Doch die Bundeslade, sie hat noch eine viel größere Bedeutung. Denn was diese Bundeslade so besonders macht, ist der Deckel, den wir hier auch sehen. Der wurde auch Sühnedeckel genannt. Das war eigentlich der zentrale Teil an der Bundeslade. Dieser Deckel, der war so konstruiert, dass er millimetergenau auf diese Kiste draufgepasst hat. Die hat nicht gewackelt, die war nicht zu groß, hat irgendwie übergestanden. Sie hat ganz genau draufgepasst. Jetzt muss man sich mal vorstellen, das haben die Israeliten gebaut, ohne CNC-Maschine, ohne Lasertechnik, auch ohne Motorsäge. Händisch, alleine haben sie es irgendwie hinbekommen. Sie hat ganz genau draufgepasst. Doch das hat eine wunderbare Bedeutung. Dieser Deckel, er zeigt uns, ja, wir schaffen es nicht, die Maßstäbe Gottes zu befolgen. Wir schaffen den Deckel nicht zuzumachen. Wir sind zu klein dafür. Aber es gibt einen, der da drauf passt. Einen, der es schafft, die Gebote zu schließen. Und das ist Jesus. Er ist der Einzige, der die Gebote einhalten kann. Er ist der Einzige, der so lebt, wie es Gott gefällt, ohne Schuld. Auf diesem Deckel sehen wir auch zwei Engel, die wie mit schützender Hand hier über die Gebote stehen. Sie bewachen die Bundeslade. Auch das auf ein Bild auf die Souveränität Gottes. Er ist der allmächtige Gott, der alles daran setzt, uns zu erretten. Er hat alles vorbereitet, dass dieser eine, der uns retten kann, dieses Werk auch wirklich vollenden kann. Als Jesus hier auf der Erde lebte, da lebte er nicht ohne Probleme. Es war kein Selbstläufer, dass er ohne Schuld blieb und ans Kreuz ging. Ganz am Anfang von seinem Dienst war er in der Wüste, wurde versucht vom Teufel, der versucht hat, ihn ja zu Fall zu bringen. Aber am Ende lesen wir davon, dass Engel kamen und ihm diensten. Auch später im Garten Gethsemane wiederholt sich das Ganze nochmal. Jesus, er kämpft im Gebet darum, dass er Kraft bekommt. Und dann lesen wir in Lukas 22, Vers 43, und es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Da wird diese Prophezeiung, dieses Bild der Bundeslade vollendet. Engel kommen und stärken Jesus. Und ich finde es unglaublich ermutigend, dieses Bild. Diese Engel, die über der Bundeslade stehen und bewachen. Denn wenn Gott selbst seinen Sohn, der 100% Gott war, wenn er ihn bewahrt durch seine Engel, dann wird er doch auch uns bewahren können, oder? Wir, die wir seine Kinder sind. Gott steht über uns mit seinen Engeln und bewahrt uns. Er bewacht uns und er trägt uns durch und wacht über seine Gerechtigkeit. Doch wenden wir uns wieder dem Aaron zu, Aaron, der im Begriff ist, vor die Bundeslade zu treten. Er durfte nicht einfach so dort jetzt reingehen in die Stiftshütte. Denn das war ja ein heiliger Ort. Nadab und Abihu haben wir im Hinterkopf, sie haben das Unternehmen nicht überlebt. Jetzt durfte dieser Aaron nur einmal im Jahr dort vor die Bundeslade treten und musste sich dafür komplett reinigen. Musste sich nicht nur duschen, sondern wirklich gründlich waschen, neue Kleider anziehen und dann mit einem wunderschönen Priestergewand war er bereit, in das Allerheiligste hineinzutreten. Aaron ging absolut fleckenrein dort hinein, wunderschön geschmückt. Und hier stellt sich die Frage an uns, wie treten wir vor Gott? Ich glaube nicht, dass diese Gebote ein Gebot dafür sind, dass auch wir eine bestimmte Kleiderordnung einhalten müssen, für den Gottesdienst oder so. Klar, manchmal kann es schon sein, dass die äußerliche Kleidung etwas über den Zustand unseres Herzens aussagt, aber in erster Linie geht es Gott hier ums Herz. Es geht um die Schönheit des Herzens. Wie schmücken wir uns innerlich für Gott? Er möchte, dass wir mit einem reinen Herzen vor ihn treten, gereinigt von unserem Schmutz. Doch wer kann das schon über sich sagen? Wer von uns ist schon absolut rein? Und hier springen wir zu Karfreitag, beziehungsweise zu dem Abend vor Karfreitag. Bevor der Prozess losgeht, betet Jesus in Johannes Kapitel 17 und betet zu Gott für seine Jünger und sagt: Und ich heilige mich selbst für sie. Das bedeutet, ich reinige mich für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Jesus sagt hier: Hey, lieber Vater, das, was ich jetzt tun werde, das tue ich für meine Jünger. Das tue ich für die, die mir nachfolgen wollen. Ich reinige sie für dich, damit sie schön sind, damit sie vor dich treten dürfen und einen Zugang bekommen und leben dürfen. Jesus hat sich gereinigt, damit du die Möglichkeit bekommst, vor Gott zu treten und nicht vergehen musst. Das wird uns auch doch deutlich erklärt in dem, was Aaron jetzt dann in der Folge tun muss, wenn er vor die Bundeslade tritt. Und wir kommen zum nächsten Punkt: für dich gestorben. Und wir lesen in 3. Mose 16 die Verse 11 bis 17. Und Aaron bringe den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herzu und tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Stier des Sündopfers, der für ihn ist. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen vom Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll wohlriechender, kleingestoßener Räucherwerks und bringe es innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks den Deckel bedecke, der auf dem Zeugnis ist, und er nicht sterbe. Und er nehme vom Blut des Stieres und sprenge mit seinen Fingern auf die Vorderseite des Deckels nach Osten, und vor den Deckel soll er von dem Blut 7-mal sprengen mit seinem Finger. Und er schlachte den Bock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut, so wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und sprenge es auf den Deckel und vor den Deckel. Und er tue Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretungen nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll es für das Zelt der Zusammenkunft tun, das bei ihnen weilt, inmitten ihrer Unreinheiten. Und kein Mensch soll im Zelt der Zusammenkunft sein, wenn er hineingeht, um Sühnung zu tun im Heiligtum, bis er hinausgeht. Und so tue er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. In den Versen vor diesem kurzen Abschnitt, die wir gerade ausgelassen haben, lesen wir von zwei Böcken. Diese Böcke, sie sollen an den Eingang gestellt werden vorne noch vor dem Zaun an das Eingangstor und dann wird das Los über sie gezogen. Beide werden sie ein ganz unterschiedliches Schicksal erleiden. Der eine Bock muss sterben. Der andere muss auch sterben, aber auf eine andere Art und Weise. Das werden wir uns gleich noch angucken. Aber bevor der eine Bock sterben muss, muss noch mal ein anderes Tier sterben, nämlich ein Stier. Und das Blut dieses Stieres muss dafür Sorge tragen, dass Aaron nicht stirbt, dass er geheiligt wird, dass er vor Gott bestehen kann. Und so geht dieser Priester mit einem Räucherwerk in der einen Hand und mit dem Blut in der anderen Hand den ganzen Weg durch die Stiftshütte hindurch bis ins Allerheiligste hinein, vor die Bundeslade. Und immer wieder muss er dieses Blut sprengen. Und diese Szene, die war höchst eindrücklich. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Aaron, sehr schön geschmückt, mit reinen, mit weißen Kleidern. Auf seiner Brust hat er Diamanten gehabt und goldene Armreifen und so weiter. Wunderschön hat er geglänzt und gefunkelt. Das Räucherwerk hier, das Blut da und geht so hinein. Der geht an einen Ort, in dem er ein paar Wochen vorher seine Söhne verloren hat, als sie im Feuer aufgingen und starben. Da jetzt die große Frage, was wird mit Aaron passieren? Wird er auch sterben? Doch er geht hinein und er darf leben. Dieses Bild, was Aaron uns hier vermittelt, ist auch ein Bild auf Jesus. Es ist ein Bild für das, was Gott tut. Das Räucherwerk, das bestand aus Kohlen und wunderbaren Kräutern. In Vers 12 haben wir es gelesen. Und es hatte einen guten Geruch in der Nase. Es hat gut gerochen. Und auch so wird uns das Leben Jesu beschrieben als ein Wohlgeruch für Gott. Es hat Gott gefallen, wie Jesus war. Wie er gelebt hat. Wie er Kranke geheilt hat. Wie er den Menschen geholfen hat. Wie er ihnen von Gott erzählt hat. Und es hat ihm gefallen, wie sich Jesus hat schlachten lassen. Es war ein Wohlgeruch für Gott. Ja, auch der Kreuzestod war ein Wohlgeruch für Gott. Denn jetzt gibt es einen neuen Zugang für die Menschen. Jetzt ist Hoffnung da, jetzt ist Rettung da. Der Mensch darf leben. Jetzt kann er dich gerecht sprechen. Und dafür musste Blut fließen. Am Karfreitag floss das Blut Jesu. Hier an Yom Kippur das Blut der Tiere. Wenn wir es so lesen, dann lesen wir da ziemlich viel von Blut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei einer Schlachtung dabei wart, aber solche Tiere, die können ganz schön viel Blut verlieren. Warum so viel Blut? Hätte es nicht gereicht, irgendwie einen Ziegenbock, das Blut irgendwie zu nehmen? Warum noch ein Stier dazu? Warum so viel Blut? Blut bedeutet Leben. Blut ist auch Lebenssaft. Ohne Blut kann es kein Leben geben. Der Mensch, wir haben es festgestellt, er ist schuldig geworden vor Gott. Er schafft es, die 10 Gebote nicht einzuhalten. Und so liegt ein Tatbestand vor. Wir haben das Ziel verfehlt. Wir waren ungehorsam gegen Gott. Wir haben die Ehre genommen. Wir passen nicht mehr zu Gott. Und weil Gott gerecht ist, muss er diese Schuld bezahlen. Wie auch heute noch vor einem Gericht Menschen bestraft werden müssen. Heute, da gibt es ja die Todesstrafe bei uns nicht mehr. In Amerika gibt es sie noch. Das ist meistens eine recht saubere Sache mit Giftspritze und so. Zur Zeit der Bibel war das gang und gäbe, dass Verbrecher sterben mussten. Und da war das immer ein Merkmal, dass, wenn Verbrecher starben, das Blut vergossen wurde. Man konnte zusehen, wie der Lebenssaft entrinnt und der Verbrecher irgendwann nicht mehr da ist. Nun haben wir Menschen genau das eigentlich verdient, diese Todesstrafe. Doch Jesus in seiner Liebe, er kommt zu uns Menschen und an unserer Stelle hängt er sich ans Kreuz und lässt das Lebenssaft fließen. Er schenkt uns das Leben. Tropfen für Tropfen fließt sein Blut heraus. Es fängt an bei der Vollbeteuerung, geht weiter bis ans Kreuz, bis er stirbt, bis er ruft, es ist vollbracht. Und eigentlich hätten wir da hängen müssen. Eigentlich hätte es uns so gehen müssen wie diesen Tieren hier in 3. Mose 16. Doch Jesus, er tat es für dich. Er tat es für mich. Wir brauchen dieses Blut, damit wir reingewaschen werden. Die Bibel, sie spricht auch davon, dass wir unsere Kleider waschen im Blut Jesu, im Blut des Lammes. Das bedeutet so viel, dass wir unser altes Leben abgeben und sagen, Herr Jesus, ich kann mich selber nicht retten. Ich brauche dich, dass du mein Leben rettest. Du musst deine Gerechtigkeit über mein Leben aussprechen. Ich schaffe es nicht, so zu leben, wie es dir gefällt. Schenk mir ein neues Leben. Schenk mir dein Leben, dein heiliges Leben. Wir erkennen, dass wir die Strafe nicht tragen können und geben unser Leben an Jesus ab. Das Blut Jesu, das wir bildlich gesprochen auf unseren Kleidern tragen, zeigt aber auch, dass das Urteil schon gesprochen ist. Das heißt, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, wenn es da diesen Moment gab, dann dürfen wir uns sicher sein, ja, ich trage das Blut Jesu an meinem Herzen, auf meinen Kleidern. Da ist niemand mehr, der das Urteil sprechen kann. Wer das Blut Jesu annimmt, muss für seine eigene Schuld nicht mehr gerade stehen. Der muss sein eigenes Leben nicht mehr geben. Er darf leben in alle Ewigkeit. Wir erinnern uns an die 10 Gebote. Wir können sie nicht halten, aber wir wissen, Jesus hat sie für uns gehalten. Ich habe jahrelang versucht, selber mir irgendwie einen Zugang zu Gott zu erarbeiten. Man versucht irgendwie selber gut zu sein. Man versucht nicht zu sündigen. Man versucht die 10 Gebote irgendwie einzuhalten und gut vor Gott dazustehen. Aber man merkt recht schnell, irgendwie schaffe ich es nicht. Und man kann verzweifeln und sich fertig machen. Mensch, warum bin ich so schlecht? Und ich habe mir im Herzen schon einen Fluchtweg überlegt, wie ich diese Sache mit Jesus sein lassen kann. Wie ich das an den Nagel hängen kann und jetzt das Leben einfach genießen kann, ohne dieses schlechte Gewissen, boah, du bist nicht gut genug für Gott. Wenn ich nicht an Gott glaube, dann kann er mir ja auch nichts tun, dachte ich. Doch es gab den Moment, kurz vor dem Fluchtversuch, wo Jesus mir aufgezeigt hat, hey, es ist mein Blut, das dich reinwischt. Es ist mein Blut, das dich rettet. Du hast einen Zugang zu mir. Du musst nicht mehr selber versuchen zu kämpfen und Gerechtigkeit zu erschaffen. Du trägst mein Blut auf deinem Herzen. Lauf nicht vor Gott weg, denn dieses Blut ist die Eintrittskarte zu Gott. Du darfst mit allem zu Gott kommen, selbst wenn es dir schwerfällt, ihm nachzufolgen. Wenn da die Schwierigkeiten sind, der Kampf ist, gerade dann darfst du zu Jesus kommen, denn du trägst das Blut des Lammes auf deinen Kleidern. Und jetzt kommen wir zum letzten Bock, zum zweiten Bock, den ich gerade kurz schon erwähnt habe, der uns den letzten Punkt erklärt, für dich getragen. Und wir lesen noch 2 Verse, die Verse 20 bis 22. Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Zusammenkunft und des Altars vollendet, so soll er den lebenden Bock herzubringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockes und bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach allen ihren Sünden. Er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land. Und er schicke den Bock fort in die Wüste. in Vers 8, da wird beschrieben, dass dieser Bock, von dem wir lesen, ein Bock für Azazel war. Azazel, das war wahrscheinlich ein Wüstendämon. Und dieser Bock, er bekommt jetzt vom Priester alle Schuld zugesprochen. Er muss praktisch die Schuld auf sich laden und wird dann in die Wüste geschickt. Raus zum Dämon, zum Azazel. Von hier, aus diesem Abschnitt, kommt übrigens der Begriff Sündenbock. Luther hat diesen Begriff geprägt und hat das aus diesem Abschnitt herausgezogen. Wir kennen das ja meistens aus einem anderen Kontext. Wenn wir einen Schuldigen suchen, dann ist das für uns der Sündenbock. Wenn man sich heute mit bestimmten Personen unterhält, dann könnte man meinen, der Sündenbock hat gerade seinen Stall im Bundestag oder im Weißen Haus. Dort sitzt der Sündenbock heutzutage. Doch wenn wir uns hier diese Verse anschauen, dann ist es eigentlich nur ein Mensch, der als Sündenbock bezeichnet werden darf. Das ist Jesus. Er ist der Sündenbock. Er trägt die Sünde raus in die Wüste. Wir könnten sagen, er trägt die Sünde raus zum Teufel und zeigt ihm auf, hey, ich habe mein Blut vergossen, ich habe mein Volk reingewaschen. Diese Sünde, die du meinem Volk ankreidest, die gibt es nicht mehr. Jesus hat die Sünde weggetragen, so dass der Teufel uns nicht mehr anklagen darf. Er kann uns nicht mehr verurteilen. Von Luther wird erzählt, dass er mal einen Traum hatte. Und er erzählt diesen Traum an einen Freund. Und in diesem Traum kam der Teufel zu Luther und hat ihm eine eng geschriebene Liste mitgebracht mit den ganzen Sünden, die Luther so getan hat. Ganz eng ist diese Liste geschrieben, eine Sünde nach der anderen wird dort aufgelistet. Und irgendwann guckt Luther auf diese Liste und sagt, boah, das sind ganz schön viele Sünden, die du mir da mitgebracht hast. Sind das denn alle Sünden? Und dann sagt der Teufel, nein, das sind nicht alle Sünden. Hier, guck mal, ich habe nochmal eine Liste dabei. Hier, nochmal, eine Sünde nach der nächsten und zählt sie alle dem Luther auf. Und dann sagt Luther zum Teufel, du hast da noch eine Sache vergessen. Der Teufel, er guckt ganz komisch rüber und das kann doch nicht sein. Du hast noch was vergessen? Und er ist ganz gespannt, was kommt denn jetzt? Welche Sünde hat denn der Luther noch getan, die er jetzt da vergessen hat bei all den vielen Sünden? Und Luther sagt, schreibe mit roten Buchstaben quer über diese Liste drüber, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. In dem Moment zuckt der Teufel zusammen, das Tintenfass mit roter Farbe, es fließt aus über diese Liste rüber, sodass keine Sünde mehr zu lesen ist. In Jesaja schreibt Gott, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Gott denkt nicht mehr an unsere Schuld. Sie ist vergeben, sie ist reingewaschen, wenn wir das Blut Jesu auf unserem Herzen tragen. Die Juden, die haben noch bis zur Zerstörung von Jerusalem im Jahr 70 nach Christus Yom Kippur gefeiert und auch dort immer noch einen Sündenbock in die Wüste geschickt. Bevor sie diesen Sündenbock in die Wüste geschickt haben, haben sie immer ein rotes Band um den Kopf dieses Bockes herumgehängt. Und irgendwie war das ganz auf merkwürdiger Weise so, dass dieses rote Band dann nach kurzer Zeit nicht mehr rot war, sondern weiß. Und die Juden, sie haben das immer als Zeichen genommen, jetzt ist unsere Schuld reingewaschen. Die Schuld gibt es nicht mehr, sie ist wirklich weg. Im Jahr 30 nach Christus wurde Jesus gekreuzigt. Im Oktober, also ein halbes Jahr später, haben die Juden wieder Yom Kippur gefeiert und auch dort wieder einen Bock mit einem roten Band in die Wüste geschickt. Doch dann passierte etwas Erstaunliches. Das rote Band, es verfärbt sich nicht mehr. Es blieb rot. Ist das nicht eine klare Botschaft? Das Blut Jesu reicht aus. Sein Blut wäscht uns rein. Wir können nichts mehr dazu tun und wir müssen auch nicht mehr opfern. Er wäscht uns rein. Ziehen wir ein Fazit. Es ist ein umfangreicher, absolut vollkommener, heiliger Gott, der uns durch sein umfangreiches, vollkommenes, heiliges Opfer reinwäscht. Er schenkt uns wieder Gemeinschaft mit Gott, jetzt und in alle Ewigkeit. Jesus, er hat für dich ein absolut reines, heiliges, vollkommenes Leben geführt, ohne Schuld, ohne Sünde. Und trotzdem ging er ans Kreuz, hat einen furchtbaren, grausamen Tod erlitten, damit du leben darfst. Er hat die Schuld getragen, er hat sie in die Wüste verbannt. Sie ist weg, sie kann nicht mehr zurückkommen. Die Böcke, sie sind alle dort verhungert, sie konnten nicht überleben. Deshalb kann uns die Schuld nicht mehr quälen, sie kann nicht zurückkommen. Unser Herr hat alles getan. Das gibt uns Sicherheit. Am Ende des Tages an Yom Kippur, da war die Stiftshütte voller Blut. Als ein Zeichen, dass sie gereinigt ist, dass sie geheiligt wurde. Auch unser Leben ist voller Blut. Voll mit dem Blut Jesu, das uns zeigt, wir sind geheiligt, wir sind rein, wir sind völlig rein. Wir dürfen leben, jetzt und in alle Ewigkeit. Und so wollen wir Jesus anbeten und ihn loben heute ganz besonders. Ich möchte zum Abschluss beten und im Anschluss singen wir das Lied 117. Ja, großer Gott, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ja, Herr, heute haben wir ein altes Wort betrachtet, das uns eigentlich nichts mehr zu sagen hat. Und doch haben wir darin gesehen, was du für uns tust. Danke, Herr Jesus, dass du dich gereinigt hast für uns, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Herr, ich glaube, wir können gar nicht richtig ergreifen, was das bedeutet. Danke, dass der Glaube, dass ein kleiner Glaube dafür ausreicht, um dieses Blut anzunehmen. Ja, Herr, wir wollen dich dafür loben und dafür danken, dass du uns reinwischst, dass wir jetzt mit dir leben dürfen. Herr, ich möchte dich bitten, dass das uns nicht unverändert lässt, sondern dass wir jetzt auch ein geheiligtes Leben leben für dich, dass wir diese wunderbare Botschaft hinaustragen in die Welt. Ja, Herr, leider müssen wir feststellen, viele Menschen in unserem Umfeld, in unserem Land, wissen gar nicht mehr, was Karfreitag ist. Sie wissen nicht mehr, dass sie dein Blut brauchen. Herr, mach uns zu deinen Boten, dass viele Menschen noch davon erfahren. Amen.